sei mit euch, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So lautet kurz und knapp die Jahreslosung für 2020. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da werden zwei Haltungen nebeneinander gestellt, die wir sonst oft deutlich trennen. Da sind hier die Gläubigen und dort die Ungläubigen. Ist das jetzt vielleicht wieder so ein volkskirchlicher Versuch, alles in eins zu mengen? Mögen jetzt manche fragen. Dann wäre dieser Satz aus dem Markus-Evangelium eine Rechtfertigung des Unglaubens und eine Akzeptanz des prinzipiellen Zweifels, nun allerdings in Gestalt eines Bibeltextes, den Kirchen, CVM, EC und Diakonisches Werk gemeinsam ausgesucht haben. Aber ganz so einfach dürfen wir es uns nicht machen. Wie immer hilft uns ein Blick in den Zusammenhang. Und darum lesen wir den ganzen Abschnitt aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Und sie, nämlich Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes, kamen zu den anderen Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn, Jesus, sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn, den Jungen, her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist das, ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Aber Jesus sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte: Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als Jesus heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Herr Jesus, das ist dein Wort für uns, das uns begleiten soll, jetzt auch im ganzen neuen Jahr. Öffne unsere Sinne, unseren Verstand, unsere Herzen, dass wir hören, was du uns mitgeben willst in diesem Wort. Amen. Ihr Lieben, es gibt viele Akteure in diesem Bericht des Evangelisten. Eine Volksmenge, Schriftgelehrte, drei besondere Jünger und die übrigen neun. Ein von einem bösen Geist besessener Junge mit dramatischen Krankheitszeichen. Aber im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen dem Vater des Jungen und Jesus. Dieser Vater, dessen Namen wir nicht einmal kennen, ist auch Autor unserer Jahreslosung. Und darum wollen wir mit ihm erkunden, was hier Glaube bedeutet und wie er sich zum Unglauben verhält. Was kennzeichnet den Vater. Das erste, er erkennt seine Not. Das ist in diesem Fall ja augenscheinlich auch nicht so schwierig. Sein Sohn ist schwer, sagen wir mal, auffällig. Manche Symptome erinnern uns heute an Epilepsie. Aber für alle Beteiligten, auch für Jesus, ist klar, hier liegt jetzt nicht einfach nur eine Krankheit vor, das sagt Jesus an anderen Stellen sehr deutlich, wenn es sich nur um Krankheiten handelt, sondern hier sind irgendwelche dunklen Mächte am Werk, die das Leben dieses Sohnes zerstören, die ihn körperlich gefährden und die ihn geistlich von Gott trennen. Schon von Kindheit an ist dieser junge Mann schwer geplagt. Das ist die für alle erkennbare Not. Aber im Laufe des Gesprächs mit Jesus erkennt der Vater die Not noch genauer. Als Jesus nach der Not des Kindes fragt, sagt der Vater, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Die Not des Kindes schließt also augenscheinlich die ganze Großfamilie mit ein. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die viele von uns kennen. Lang andauernde Krankheiten körperlicher oder seelischer Art, sie nehmen die ganze Familie in Beschlag. In der Pflege, in der Rücksicht, die man nehmen muss, in den dauernden Sorgen um die Zukunft, in Einschränkungen des eigenen Lebens, weil ja ein Kranker da ist. Der Vater erkennt, es geht nicht nur um meinen Sohn, sondern es geht um unsere ganze Familie. Aber sein Erkenntnisweg geht noch weiter. Auf dem Höhepunkt des Berichtes schreibt Markus, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jetzt geht es um ihn selbst. Nicht nur um den Sohn, nicht nur um die Familie, sondern um ihn ganz persönlich. Es geht im Kern um seinen Glauben, um sein Verhältnis zu Jesus und darin zum Gott Israels und zum Herrn der Welt. Und das betrifft nicht nur diesen unbenannten Vater wohl irgendwo in Galiläa. Krankheiten mit unterschiedlichen Ursachen, Familien- und Beziehungsnöte und im Kern die Glaubensnot, das sind bis heute unsere Dilemmata. Jesus nimmt uns mit dem Vater an die Hand und will uns zum zentralen Lebensproblem führen, zur Glaubensnot. Wer sie in seinem Leben erkennt, ist auf dem Weg zur Lösung. Was kennzeichnet den Vater? Ein zweites, er erkennt das eigene Unvermögen. Diese Erkenntnis ist ganz eng mit der ersten verbunden. Denn solange ich die Dinge ja noch selber im Griff habe, meine ich, ich brauche keine Hilfe. Wir lernen das ja schon als Kinder. Das kann ich allein. So, möglichst noch mit so einem kleinen, stolzen Fußtritt dabei. Ich kann das alleine, ich brauche keine Hilfe, ich bin schon groß. Und auch die Probleme, die ja da sind, die ich aber selbst lösen kann, die fordern mich nicht wirklich heraus. Aber für viele entstehen Glaubensfragen erst an den Grenzen des eigenen Vermögens. Wenn ich mein Leben nicht mehr selber im Griff habe. Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch in der Verwandtschaft, es liegt schon viele Jahre zurück. Da hieß es durchaus auch an meine Adresse gewandt, Glauben, das ist doch nur was für Leute, die mit dem Leben nicht alleine fertig werden. Also für Loser sozusagen. Ich weiß noch gut, wie ich innerlich meine Stacheln ausgefahren habe. Ich, ein Loser, mein Glaube nur, weil ich eine Krücke brauche? Für schlechte Zeiten? Nein, das war mir doch zu billig. Und es ist auch zu billig. Die Grundfrage, ob ich mein Leben zu Gottes Ehre lebe oder für mich selbst, diese Grundfrage gilt doch auch den Reichen und Schönen, den Gewinnern des Lebens und nicht nur denen, die auf der Verliererseite stehen. Aber vielleicht ist an diesem Einwurf doch etwas dran. Solange ich mir einbilde, alles selbst im Griff zu haben, scheint die Frage nach Gott für viele egal zu sein. Aber wenn einem das Lebensfundament zerbröselt, dann stellt sich die Glaubensfrage vielleicht nicht automatisch, aber doch öfter. Sicher, Not lehrt auch fluchen, aber eben auch beten. Aber unsere Geschichte geht noch eine Schippe tiefer. Denn alle in ihr Beteiligten gehen selbstverständlich von der Existenz Gottes aus. Da gibt es keine Agnostiker oder gar Atheisten. Aber trotzdem bleibt für alle die Frage, welchem Gott kann ich denn nun eigentlich vertrauen? Wer hat denn Zugang zum wahren Gott? Ist Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben, wie wir es eben in der Lesung gehört haben? Wer trägt mich denn durch die Not? Und wer ist nicht nur ein Schattenbild, eine Illusion, die ich mir irgendwo hingemalt habe, aus lauter Frust? Und da sieht es in der Diagnose Jesu, des Sohnes Gottes, überraschend mau aus. Es ist nicht erst der Vater, dessen Gottvertrauen auf dünnem Eis steht. Jesus klagt schon vorher über das ungläubige Geschlecht. Also diese Generation, diese Menschheit an sich ist gemeint. Und das sind eben nicht nur die Schriftgelehrten, die sich mal wieder über Jesus und seine Leute ärgern. Da würde man es ja noch verstehen, wenn Jesus sagt, ihr ungläubiges Geschlecht. Es sind diesmal ausdrücklich auch die Jünger, also der engste Kreis um Jesus. Auch ihr Glaube reicht nicht aus, um Anschluss an die Lebenskräfte Gottes zu bekommen. Und als sich der Vater dann an Jesus selbst wendet, ist er in seinem Vertrauen, dass Jesus den Kontakt zu Gott herstellen kann. Da ist er in seinem Glauben bereits so unsicher, dass er nur noch sagt, wenn du etwas kannst, dann erbarme dich unser. Echtes Vertrauen sieht anders aus. Und das macht Jesus dann auch in aller Klarheit, in aller Deutlichkeit klar. Denn er hält dem Vater ja sozusagen einen Spiegel vor. Du sagst, wenn du kannst, aber alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Jetzt wird's spannend, denn die entscheidende Frage ist jetzt, wer ist eigentlich gemeint mit diesem Satz? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Gilt es dem Vater? Wenn er nur glauben würde, dann würde sein Sohn geheilt, dann könnte er ihn vielleicht sogar selbst heilen. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Der Vater scheint diesen Einwurf Jesu als Vorwurf gehört zu haben. Denn er schreit seinen ganzen Frust, seinen Zwiespalt ja nun förmlich heraus. Nein, schreit er, ich glaube nicht so, Jesus. Mein Vertrauen auch in dich, Jesus, ist bröckelig. Ich habe es ja bei deinen eigenen Leuten erlebt, dass sie nicht richtig helfen konnten. Und du jetzt? Ich weiß es nicht. Mein Glaube reicht nicht, um alles tun zu können. Niemand in diesem Bericht des Evangelisten Markus hat diesen Glauben. Niemand. Jesus hält es schlicht nüchtern fest. Er sagt, was für ein ungläubiges Geschlecht. Auch der Vater, der alles für seinen Sohn tun will, auch ihm fehlt dieser Glaube. Aber, und das macht jetzt den entscheidenden Unterschied, er zieht sich damit jetzt nicht zurück. Er zieht sich nicht in den Schmollwinkel des Selbstmitleids zurück. Mir kann keiner helfen. Ich bin einfach nicht gut genug. Er setzt sich auch nicht auf den intellektuellen Thron, so des prinzipiellen Zweifels, um von dort aus dann so heroisch auf das Elend herunterzuschauen und es in großer Geste auszuhalten. Es gibt keine Wahrheit. Man kann es einfach nicht wissen, was an diesem Jesus dran ist. Vorsicht vor denen, die meinen, die Wahrheit zu kennen. Unser einer muss diese Welt einfach aushalten, so schrecklich wie sie ist. Nein, der Vater macht was anderes. Er schreit. Er schreit seine Not Jesus entgegen. Jesus, ich weiß nicht weiter, ich bin am Ende. Mein Glaube reicht nicht. Hilf mir, Jesus, lass mich jetzt nicht hängen. Das ist sein Glaube. Mehr hat er nicht. Es ist die radikale Einsicht in das eigene Unvermögen, auch in das Glaubensunvermögen. Ich kann's nicht, ich kann nicht mal richtig glauben. Und darin, das ist dann das Dritte, was ihn kennzeichnet, Darin erkennt er Jesus als den Einzigen, der helfen kann. Der Vater hat keinen Plan B. Wenn die Ärzte nicht helfen können, wenn die Priester nicht helfen können, wenn die Jünger Jesu nicht helfen können und wenn ich noch nicht mal genug Vertrauen habe, dass Jesus helfen kann, dann gebe ich auf. Oder dann muss ich noch mal andere Götter suchen. Der Vater hat keinen Plan B. Er kann nur alles Jesus vor die Füße werfen, einschließlich seines Halbglaubens, Viertelglaubens oder mit den Worten Jesu seines Unglaubens. Jesus, ich weiß keine andere Adresse. Und jetzt? Jetzt heilt Jesus den von dunklen Mächten geplagten Jungen. Und jetzt wird uns auch klar, wer denn der ist, dem alle Dinge möglich sind, der da glaubt. Es ist Jesus. Ihm ist es augenscheinlich möglich, das, was alle anderen nicht tun können. Er ist derjenige, der so glaubt, wie es sein sollte. Er steht in ungebrochenem Vertrauen zu seinem himmlischen Vater. Darum ist ihm nichts unmöglich. Und darum müssen auch dunkle Mächte weichen. Darum werden durch ihn alle Arten von Krankheiten des Körpers und der Seele geheilt. In ihm ist wirklich die ganze Fülle Gottes gegenwärtig. Und so wird Jesus zum Mittler zwischen Gott und Mensch. In ihm ist wirklich Gott selbst gegenwärtig. Das macht diese menschlich unmögliche Heilung deutlich. Der Macht des Bösen ist kein Mensch gewachsen. Das kann nur Gott selbst bannen und er tut es. Aber Jesus ist zugleich auch der einzige Mensch, der wirklich ganz glaubt. Der sein Leben wirklich ganz dem wahren Gott anvertraut. Ohne Plan B. Wir können nicht glauben wie Jesus. Solange wir in dieser Weltzeit sind, bleiben wir angefochtene, verzagte Sünder, auch als Gotteskinder. Aber wir dürfen uns mit den Bruchstücken unseres Glaubens bei Jesus bergen. Wir fallen immer wieder hin, aber wir dürfen noch immer wieder aufstehen. Oder besser, er hebt uns immer wieder auf. Darum erinnert Jesus seine Jünger am Ende unserer Geschichte ans Beten. Beten heißt hier, ich kann es nicht. Ich bin nicht in der Lage, die Not zu lindern, das Problem zu lösen. Ich kann nicht einmal richtig glauben. Aber ich darf das alles in Gottes Hände legen. Ich darf mich ganz in Gottes Hände legen, auch meinen Glauben. Und so malt es uns auch Andreas Felger vor Augen. Das Dunkel des Unglaubens ist bedrohlich. Es steigt aus den Tiefen unserer Seele und unseres Lebens auf. Es gibt einfach zu viel, was augenscheinlich gegen Gott spricht. Die Erfahrungen des Vaters in unserer Geschichte sind ein Beispiel. Und so steht der Unglaube wie ein Pfahl mitten in unserem Leben. Auf der anderen Seite stehen die Hoffnungen und Erwartungen des Glaubens. Mit warmem Gelb und etwas Grün hat Felger sie gemalt. Sind sie ein wenig ausgefranst? Ist der Glaube angefressen? Ist das Vertrauen in Gottes Güte unsicher geworden? Beides ist da, mitten im Leben. Beim Vater des besessenen Jungen in meinem Leben. Aber die beiden Seiten stehen jetzt nicht einfach schiedlich friedlich nebeneinander. Der Vater schreit seine Verzweiflung heraus, seinen Unglauben. Und er zeigt darin seinen kümmerlichen, angeknabberten Glauben. Aber mitten im Bild dieses Lebens zeigt Felger einen hellen, lichten Strahl. Er fällt von oben hinein in unser zerrissenes Glaubensleben. Jesus, der Sohn Gottes, der in der Kraft Gottes alles umfängt. Jesus, der Mensch Gottes, der an unserer Stelle glaubt und Gott vertraut. Nein, das Dunkel ist noch nicht verschwunden. Bis Jesus wiederkommt, bleibt er in der Welt. Bleibt es das Dunkel in der Welt. Aber es ist begrenzt. Das Licht Gottes ist stärker. Im Blick auf Jesus brauchen wir nicht zu verzagen, auch wenn unser Vertrauen wankt. Weil Jesus an unserer Stelle glaubt, breitet sich das Licht aus. Es wirkt hinein in unseren Glauben und es trägt ihn. So wird unser Glaube nicht untergehen, auch dann, wenn die Finsternis noch da ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. So schreit der verzweifelte Vater. Und Jesus tritt an seine Stelle und glaubt und hilft. Auf seine Weise, mal kräftig für alle sichtbar, wie bei der Heilung des besessenen Jungen, mal unscheinbar, wenn er die Kraft zum Tragen des Unabänderlichen gibt. Aber immer ist er es, dessen Licht in unser Leben und in unseren Glauben hineinscheint und es trägt. Auch 2020. Amen. Wir beten. Herr Jesus, heute Abend stehen doch wir vor dir, so wie der Vater vor dir gestanden hat. Herr, und du fragst auch nach unserem Glauben. Und wir kommen mit unserem Glauben und mit unseren Fragen und Zweifeln und mit unserem Unglauben, der manchmal lauter und manchmal leiser ist. Danke, dass du uns nicht wegschickst, sondern dass du uns umfängst und trägst, heute und das ganze Jahr hindurch. Danke, Herr, dass wir dir so vertrauen dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen.